Willkommen bei Context TV. 3 Jahre nach dem Zusammenbruch von Lehman Brothers ist noch immer kein Ende der finanziellen Turbulenzen in Sicht.
Nachdem Banken mit hunderten Milliarden Euro Steuergeldern gerettet wurden, stecken nun eine Reihe von Staaten in der Krise. Währenddessen machen Großbanken wie die Deutsche Bank wieder Milliardengewinne mit den gleichen hochriskanten Spekulationen, die in die Krise geführt hatten.
Die Politik hat der Macht der Finanzmärkte offenbar wenig entgegenzusetzen. Ratingagenturen scheinen mächtiger als gewählte Regierungen. Rettungsschirme und Sparpakete folgen in immer dichterem Rhythmus, doch im Fall von Griechenland ist die Lage ernster denn je.
Wir wollen in dieser Sendung nach den Ursachen der Krise fragen, nach den Folgen der rigiden Sparpolitik und nach Alternativen. Dabei werfen wir auch einen kritischen Blick auf neue Gesetzesvorhaben in der EU.
Unser erster Gast ist Sven Giegold, finanzpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion im Europäischen Parlament und Mitbegründer von Attac Deutschland. Herzlich willkommen bei Context TV, Sven Giegold. Was sind die Gründe für die Euro-Krise? Wir hören ja immer wieder, die Südeuropäer seien an allem schuld. Der Chefökonom der UN-Organisation für Handel und Entwicklung, Heiner Flassbeck, sagte dagegen bei uns im Interview, dass Deutschland eine wesentliche Mitschuld träfe durch Lohndumping und aggressive Exportpolitik. Wer ist schuld an der Krise, Herr Giegold?
Ich glaube, dass zunächst mal man nicht unterschätzen darf, dass wir weltweit ein Problem im Finanzsystem haben. Wir haben einfach viel zu viel Liquidität und im Verhältnis zur Realwirtschaft. Und diese Liquidität sucht händeringend nach Anlagemöglichkeiten und strömt von einer Option und in die andere und erzeugt dadurch auch Panik. Das ist erstmal das Erste. Und die Gründe für dieses hohe Maß an Liquidität sind eigentlich dreierlei. Zum einen sehr niedrige Zinssätze in den großen Industrieländern, also Europa und den USA. Zweitens große wirtschaftliche Ungleichgewichte. Einige Länder spezialisieren sich aufs Exportieren, andere eher aufs Konsumieren. Und diejenigen, die exportieren, haben hohe Überschüsse und wollen das dann international anlegen. Und drittens die größere soziale Ungleichheit, die wir überall haben und dadurch eben eine Konzentration von Reichtum in den Händen weniger, die das natürlich nicht konsumieren können und wieder nach Anlage suchen. So, dieses Kapital vagabundiert durch die Gegend und trifft jetzt auf ein Finanzsystem, und das in vielerlei Hinsicht schlecht reguliert ist. Jetzt könnte man sagen, hätten wir ein perfektes Finanzsystem, würde der Kapitalmarkt damit klarkommen. Aber das haben wir nicht. Und in Europa kommt noch erschwerend hinzu, dass die Wirtschaftspolitik eben nicht gemeinsam gemacht wird, sondern höchst unterschiedlich ist. Wir haben zwar eine gemeinsame Währung, aber innerhalb dieser Währung versucht jedes Land dem anderen Marktanteile abzujagen und sein eigenes Süppchen zu kochen nach den eigenen nationalen Interessen. In Südeuropa wurde zu viel ausgegeben, sind auch die Löhne zu schnell angestiegen im Vergleich zur Produktivität. Und es bauten sich, und zwar deshalb, weil sich dort große Immobilienblasen aufbauten. Das ist mir wichtig zu betonen, weil immer so getan wird, als sei der Staat in Südeuropa zuvorderst schuld. Das stimmt schon, der hätte gegen die Immobilienblasen etwas machen müssen. Aber aus der Wirtschaftswissenschaft hat das kaum jemand empfohlen, sondern es galt allgemein, der Markt weiß es richtig. Und wenn die Spanier eben so viele Häuser brauchen, dann wird das schon richtig sein. Und genau diese Philosophie hat die Situation in den südeuropäischen Ländern und in Irland eskalieren lassen. Ein zu wenig Regulieren des Finanz- und Immobiliensektors. Und auf der anderen Seite waren dann die Länder, die haben gesagt, ja, wir machen lieber, suchen unser Heil in immer größeren Exportmarktanteilen. Dazu gehört Deutschland, das kann man auch in den Daten sehr genau sehen. Deutschland hat seine Löhne deutlich zu langsam gesteigert im Verhältnis zur Produktivitätsentwicklung und hat daher immer größere Überschüsse angehäuft. Und diese Überschüsse wurden aber hier nicht konsumiert, nicht das ja, sondern die wurden wiederum in die Länder des Südens als Investitionen geschickt, und zwar vor allem eben wieder in den Immobiliensektor. Und dann haben wir noch Steueroasen und einige Länder, die ihr Finanzsystem nicht reguliert haben. Und jetzt steht der Euro wirklich am Rande des Scheiterns. Das ist die Situation. Insofern stimme ich Heiner Flassbeck zu, dass wir eben nicht einen Schuldigen haben, sondern letztlich hinter all dem steht ein nationaler Egoismus, der nicht passt zu einer europäischen Währung, die einfach Gemeinsamkeit fordert.
Das Gesetzespaket zur europäischen Wirtschaftsregierung, das sogenannte Sixpack, ist im Juni nicht durch das EU-Parlament gekommen und soll nun am 14. September verabschiedet werden. Was ist in dem Gesetzespaket drin und worum geht die Auseinandersetzung?
Also zunächst ist nicht ganz richtig, das sollte am 14. September ins Europaparlament kommen, wird es aber nicht, denn es gab zwei Gründe, warum es über den Sommer nicht weiterging, zwischen der Mehrheitsfraktion im Europäischen Parlament und den Mitgliedsländern. Zum einen, Frankreich wollte eine Verschärfung des Stabilitäts- und Wachstumspakts verhindern, wollte mehr Kontrolle im Rat der Mitgliedsländer behalten und nicht so sehr in deutsche Positionsrichtung gehen, automatischer Sanktionen. Auf der anderen Seite hat aber Deutschland auch eine Blockade errichtet, und zwar will die Mehrheit im Europaparlament, das und zwar eine große Mehrheit, dass auch Überschüsse von Ländern kritisch betrachtet werden und nicht nur Defizite. Und das hätte bedeutet, dass die deutsche Überschusspolitik in den Blickwinkel der wirtschaftspolitischen Kontrolle der EU-Kommission gekommen wäre. Das will Deutschland verhindern. Und dort gibt es derzeit einen Konflikt mit dem Europaparlament. Und daran scheitert derzeit dieses sogenannte Sixpack zur Economic Governance. Und wie das ausgeht, ist unklar und völlig klar. Deutschland muss sich in dieser Frage bewegen, wenn es eine Mehrheit hier im Europaparlament erreichen will. Und jetzt, was enthält das Paket als Ganzes? Im Grunde sind das drei große Bereiche. Erstens gibt es einen Bericht, der verschärft die Statistik der Mitgliedsländer, damit es eben nicht wieder zu Datenfälschungen wie im Falle von Griechenland kommen kann. Das ist der unkontroverseste Teil von allem. Dann gibt es drei Berichte, die befassen sich damit, dass der Stabilitäts- und Wachstumspakt angeschärft wird. Das bedeutet, Länder, die übermäßige Defizite haben, müssen diese Defizite nun rascher korrigieren und müssen auch ihren Schuldenstand nach und nach zurückführen. Hier gibt es große Uneinigkeit im Europaparlament, weil die gesamte Linke, also das bedeutet, will im Grunde, dass diese Defizitkorrekturen stattfinden, aber eben unter Beachtung sozialer, ökologischer Kriterien und Zukunftsinvestitionen. Das heißt, das, was wir derzeit in Griechenland sehen, in Spanien, in Portugal, das zwar korrigiert wird, was richtig ist, dort muss gespart werden, aber es wird eben gespart auf Kosten der Ärmsten, und das widerspricht eigentlich auch dem Geist der europäischen Verträge. Und dieses Sparen auf Kosten der Ärmsten wollten wir ausschließen, und das konnten wir leider nicht erreichen, und deshalb wird unsere Fraktion dem aller Voraussicht nach auch nicht zustimmen. Das Gleiche gilt für die anderen Fraktionen auf der linken Hälfte des Parlaments. Die andere Seite sind die Maßnahmen zur sogenannten Economic Governance des Ausgleichs wirtschaftlicher Ungleichgewichte. Das bedeutet, dass Länder, die in verschiedenen Kriterien, dort wird es eine Liste von Kriterien geben, praktisch eine unnachhaltige Wirtschaftspolitik betreiben, dass diese Länder in Zukunft auch von der EU-Kommission angemahnt werden können und dann aufgefordert werden, ihre Politik zu korrigieren und im Zweifelsfall, wenn sie das nicht tun, auch Sanktionen erfolgen können. Diesen Teil des Pakets halten wir für richtig. Wir sehen derzeit, dass der Euro genau daran leidet, dass es unterschiedliche Wirtschaftspolitiken in den Ländern gibt, die darauf beruhen, dass jeweils andere die Kosten tragen sollen für die Fehler, die der jeweilige nationale Egoismus hervorbringt. Und das ist eine Politik, die kann damit abgemildert werden und verhindert werden. Und das finde ich richtig. Insofern muss man dieses Paket differenziert betrachten und kann es auch nicht einfach in die Ecke Austeritätspolitik schieben, sondern Europa braucht, wenn wir die gemeinsame Währung halten wollen, ein Mehr an Ausgleich, an Kooperation in der Wirtschaftspolitik. Aber natürlich darf das nicht auf Kosten der sozialen und ökologischen Werte der Europäischen Union gehen.
Das Gesetzespaket sieht auch einen quasi automatischen Sanktionsmechanismus gegen Defizitländer vor, die den sozial- und wirtschaftspolitischen Spielraum dieser Länder noch weiter einschränken würde. Die Macht der EU-Kommission gegenüber nationalen Parlamenten würde gestärkt. Ist das nicht ein weiterer Schritt weg von den Bürgern und weg von einem demokratischen Europa?
Also ich würde erst mal sagen, das Minimum an Demokratie haben wir derzeit. Länder haben unnachhaltige Wirtschaftspolitik gemacht. In Südeuropa ist ganz klar, das Zulassen der Immobilienblase, das Steigern von Löhnen weit über den Produktivitätsfortschritt war keine nachhaltige Politik. Und in Griechenland zumindest auch exzessive Staatsausgaben. Dort sind Korrekturen notwendig. Ich finde eins ganz wichtig. Man darf nicht einfach politische Kriterien, die wir in Deutschland entwickeln, für unsere Situation übertragen auf die Situation dort. Diejenigen, die am allermeisten unter der Politik dort leiden, sind nämlich die Menschen dort selbst. Die haben ja vor dem Euro regelmäßige Abwertungen hinnehmen müssen, weil sie ihre Wirtschaftspolitik nicht ordentlich gemacht haben. Und Abwertungen sind ja nichts Positives, sondern es ist eine kollektive Verarmung, die vor allem auf Kosten derjenigen geht, die über kleinere Ersparnisse verfügen und dergleichen. So, das bedeutet, die sag ich mal, Macht der EU-Kommission versus die gute Demokratie in den Ländern mit schlechter Wirtschaftspolitik zu reden, ist auch ein schwieriges Demokratieverständnis, insbesondere wenn man mit den Leuten dort redet. Der Punkt ist, aber es ist wahr, wir haben ein Demokratieproblem an der Stelle. Und zwar folgendes. Wir brauchen solide und solidarische Wirtschaftspolitik überall in Europa. Wenn wir aber 17 nationale Parlamente haben und die gucken mit ihren Entscheidungen jeweils nur auf die nationalen Verhältnisse, dann kann dabei keine stabile Politik für den Euro herauskommen. Wir brauchen also dort eine stärkere Beachtung der Notwendigkeiten einer gemeinsamen Währung. Und das bedeutet eben mehr Kompetenzen in Brüssel. Es wäre mir allerdings lieber, wenn wir diese zentralen Funktionen beim Europaparlament ansiedeln würden, weil dann hätten wir eine demokratische Kontrolle dieses Prozesses. Im Moment haben wir nur die Situation, das Europaparlament hat im Rahmen dieser Verhandlungen sich zusätzliche Rechte zur Kontrolle der EU-Kommission wie der Mitgliedsländer und ihrer Regierungen auserbeten und wird die vermutlich auch durchsetzen. Aber da ist eine demokratische Spannung zwischen der Notwendigkeit gemeinsamer Wirtschaftspolitik und dem Fortbestehen praktisch ausschließlich national organisierter parlamentarischer Kontrolle. Und das passt nicht richtig zusammen und deshalb stößt sich das. Aber jetzt kann man nicht sagen, weil wir eben bisher dieses starke Europaparlament nicht haben, verzichten wir auf die gemeinsame Wirtschaftspolitik. Denn wer das sagt, sagt im Grunde, dann sollen wir den Euro aufgeben. Und das macht aus meiner Sicht keinen Sinn, sondern umgekehrt wird ein Schuh daraus. Wenn wir sagen, wir brauchen ein gemeinsames Europa, dann müssen wir die Demokratie in den Punkten, die gemeinschaftsrelevant sind, auch selbst europäisieren. Und da sind wir in vielen Bereichen schon weiter, aber eben nicht im Bereich der Wirtschaftspolitik und der Haushaltspolitik. Und da braucht es dann eben eine stärkere Rolle des Europaparlaments.
Der Eurogruppenchef Jean-Claude Juncker hat im Juli öffentlich erklärt, dass die Souveränität Griechenlands durch das harte Spardiktat der EU massiv eingeschränkt werde. Wie viel ist die Demokratie in Europa noch wert, wenn Bevölkerung und gewählte Regierungen immer weniger zu sagen haben?
Also zunächst mal, Jean-Claude Juncker hat doch faktisch völlig recht. Was bedeutet es denn, wenn ich von Zahlungen des Auslands abhängig bin? Natürlich schränkt das meine Souveränität ein. Jeder, der auf Kredit eines anderen angewiesen ist, gibt ein Stück Souveränität auf. Ansonsten gäbe es ja einen Rechtsanspruch auf Schenkung. Das kann nicht sein. Also das heißt, Jean-Claude Juncker hat an der Stelle aus meiner Sicht recht, dass die Menschen in Griechenland sauer sind über Europa. Das kann ich sehr gut verstehen. Und warum ist das so? Das ist ja interessant zu sehen. Am Anfang des Reformprozesses waren die Leute ja auf Seiten der EU. Die Proteste waren am Anfang ja für griechische Verhältnisse winzig klein. Warum? Weil viele Menschen in Griechenland von ihrem Staat zutiefst enttäuscht sind, der seit Jahrzehnten in der Hand weniger Familien ist und zwischen zwei großen Parteien im Grunde die Beute aufgeteilt wird, aber gute Politik für die Mehrheit der Menschen dabei nicht rausgekommen ist. Und die Hoffnung war, jetzt kommen endlich Reformen. Dann kamen die Reformen und wie sahen die Reformen aus? Sie waren extrem einseitig. Man hat im Grunde die, wie man auf Englisch sagt, niedrig hängenden Früchte geerntet, die Kosten bei den Ärmsten abgeladen und die notwendigen Strukturreformen zur Marktöffnung einiger Wirtschaftssektoren, aber auch vor allem die Eintreibung von Steuern, das hat man nicht betrieben. Und folglich sind die Leute jetzt sauer auf Europa, weil sie zu Recht anmahnen, dass Europa seine eigenen Werte nicht einhält.
Viele Ökonomen haben bereits vor einem Jahr prophezeit, dass die Politik des brutalen Sparens die Krise verschärfen wird. Die Staatsschulden in Griechenland sind nun, wie prophezeit wurde, weiter gestiegen statt gesunken. Wieso wurde diese Politik trotz aller Warnungen von EU-Kommission, EZB und IWF durchgesetzt? Und wem nützt das?
Also zunächst mal ist diese Politik natürlich höchst fragwürdig und falsch. Man muss interessanterweise sagen, dass zwischen diesen drei Akteuren der IWF der sozialste war. Wenn man mit den Akteuren spricht in den jeweiligen Troikas, die dort die Verhandlungen führen, war ironischerweise der IWF derjenige, der am meisten auf sozialen Ausgleich gedrungen hat, während die EZB und die EU-Kommission die härtesten Falken waren. Die Situation, wem nützt das eigentlich? Ist klar, es nützt halt denjenigen, die den Griechenland Geld schuldet. Und das deren Forderungen werden eben nicht so schnell, wie es eigentlich nötig ist, abgeschrieben, sondern man schiebt die Sache vor sich her und sozialisiert es gleichzeitig in die öffentliche Hand. Und man muss schon unterscheiden zwischen Griechenland und allen anderen Staaten, weil in Griechenland ist der Fall völlig klar, Griechenland ist überschuldet und braucht einen Schuldenerlass. Und dann muss man über die Bedingungen sprechen und so weiter. Aber das ist die griechische Situation. Und das Sparen ist in Griechenland auch notwendig. Aber man hat keine Chance auf Erfolg ohne einen gleichzeitigen Schuldenerlass. Die anderen Staaten haben durchaus die Chance, ihr Geld zurückzuzahlen. Aber auch dort braucht es dann Erleichterungen und Veränderungen in der Qualität der Reformen. Und stabilisiert werden damit letztlich alle Gläubiger, und das sind Banken, das sind Privatpersonen, aber das muss man auch klar sagen, inzwischen zu großen Teilen der Staat. Und es ist eben nicht mehr so, hier die Banken, hier die Staaten, sondern die Staaten, die westlichen anderen EU-Partnerstaaten sind inzwischen die größten Eigentümer mit ihren nachgelagerten Banken, mit der EZB und so weiter, der entsprechenden Schulden.
Die frei verfügbaren privaten Geldvermögen sind in der EU in den letzten 10 Jahren massiv gewachsen, auf inzwischen etwa 30 Billionen Euro. Die Staatsschulden in der Eurozone liegen bei etwa 10 Billionen Euro, also etwa ein Drittel davon. Warum ist in dieser Situation immer nur davon die Rede, dass wir sparen müssen? Könnte man nicht diese Vermögen durch kräftigere Besteuerung zur Finanzierung der Defizite heranziehen?
Sicher könnte man das und musste man das. Klar ist auch, Vermögensbesteuerung muss eines der Elemente sein, mit denen wir aus der Krise kommen. Aber ich glaube, wer glaubt, man kommt mit einem Instrument alleine aus dieser Krise, irrt sich gewaltig. Also wenn man eine Situation hat, wir haben insgesamt zu viel Liquidität im Verhältnis zur Realwirtschaft, dann hat man prinzipiell 4 Möglichkeiten, mit denen man dieses Problem lösen kann. Inflation. Das können wir in Europa nicht und wollen wir in Europa nicht. Aufgrund der Vertragslage kann die EZB Inflation nicht zulassen und das wird sich auch nicht ändern lassen. Zweite Möglichkeit, man kann Schulden streichen. Wenn man Schulden streicht, gibt es aber immer auf der anderen Seite jemanden, der dieses Geld verliert, und das wird zu großen Verwerfungen führen. Das heißt, Schuldenstreichungen sind notwendig, sind aber immer schmerzhaft. Und das bedeutet, das ist ein Instrument, das auch nicht grenzenlos machbar ist. Dann kann man Vermögen besteuern und damit Schulden abzahlen. Das ist die dritte Möglichkeit. Das vierte ist, und das haben wir dringend notwendig, wirtschaftliches Wachstum. Wenn wir mehr Wachstum haben, dann kommt das Verhältnis zwischen Liquidität und Realwirtschaft wieder ins richtige Verhältnis. Und deshalb wollen wir ja als Grüne, dass wir einen starken ökologischen Investitionsimpuls auslösen durch Regeln, die vorschreiben, die Art und Weise, wie wir wirtschaften, zu ökologisieren, also die Häuser zu dämmen, Umstellung auf erneuerbare Energien, nachhaltige Mobilitätssysteme, mehr Geld in die Bildung. Auf die Weise würden wir dem Kapital etwas zu tun geben. Und im Übrigen ist völlig klar, die südlichen Länder kommen mit reiner Sparpolitik nicht heraus. Die brauchen auch einen Investitionsimpuls. Und das ist das aus meiner Sicht Falscheste an den bisherigen Programmen, dass man einseitig darauf setzt, zu sparen in der Krise, damit die Länder in eine Abwärtsspirale treibt, und das nicht begleitet durch ein entsprechendes Programm, etwa Solarenergie in die südeuropäischen Länder und dergleichen. Das würde sie auch unabhängiger machen von den immer höheren Zahlungen für die Importe von Öl und Gas und so weiter. Also ich glaube, diese Kombination, es wird immer eine Kombination von Maßnahmen sein müssen, und wer jetzt schreit, das eine wollen wir und das andere nicht, der wird vermutlich in der Situation die Tiefe der Krise nicht lösen können.
Warum müssen sich EU-Staaten bei Geschäftsbanken für bis zu 12% Zinsen verschulden, während die Geschäftsbanken sich das Geld für 2% von der Europäischen Zentralbank leihen? Warum können die Staaten nicht direkt bei der EZB leihen?
Ja, der Grund ist ganz einfach. Gerade in Deutschland haben wir die gemeinsame Erfahrung gemacht, dass der Griff in die Tasche der Zentralbank eine sehr billige, aber für alle am Schluss über Inflation teure Lösung ist. Und die Gefahr, dass wenn man der Politik das erlaubt, dass sie das missbraucht, ist immer da. Und das bedeutet, wir als Deutschland, einen breiten gesellschaftlichen Konsens, dass man der Politik dieses nicht zugestehen will. Deshalb steht in den europäischen Verträgen, auf deutschen Druck hin im Übrigen, dass das für die europäischen Mitgliedsländer im Euro nicht möglich ist. Jetzt ist natürlich dort ein eingebauter Wirtschaftsliberalismus, könnte man sagen, in dieser Regelung, weil man den Privatbanken das erlaubt und dem Staat nicht. Die Kritik ist berechtigt. Gleichzeitig ist dies für sehr lange Zeit keine Lösung, weil es gibt in Europa, selbst wenn man das vertraglich sehr genau beschränken würde, um eben Exzesse wie in den USA, die das ja derzeit massiv betreiben, zu verhindern, selbst wenn man das vertraglich stark beschränken würde, es gäbe in der EU keinen Konsens für eine solche Regelung. Und eine solche Regelung kann nur im Konsens geändert werden. Und in der kurzen Frist ist es überhaupt keine Lösung. Was ich aber interessant finde, ist der Vorschlag, dass der EFSF, also der Europäische Rettungsmechanismus, eine Banklizenz erhält. Und wenn der eine Banklizenz erhält, dann kann er mit dem Kapital der Mitgliedsländer, die den Rettungsschirm ja füllen, kann er praktisch, wenn er dafür zum Beispiel Staatsanleihen kauft, kann er diese Staatsanleihen wieder als Sicherheiten bei der EZB einreichen und kommt auf die Weise als Bank in einem klar gesetzlich beschränkten Maße auch an Liquidität.
Sie fordern Eurobonds, um bezahlbare Kredite für alle europäischen Staaten zu ermöglichen. Was hat es damit auf sich?
Also der Vorschlag ist einfach, dass es für einen Teil der Staatsschulden Anleihen gibt, die gemeinschaftlich besichert sind. Das sind sogenannte Blue Bonds, also europäische Anleihen. Und diese Anleihen würden praktisch natürlich mit den vom Zinsniveau her, je nach, wenn man das vernünftig konstruiert, sich eher am deutschen Zinsniveau orientieren als am spanischen oder italienischen. Dieses Geld würde den Staaten helfen, denn im Moment haben wir derzeit die Situation, die Länder, die sich sanieren müssen, zahlen den Investoren die größten Zinsen und können sich daher nicht sanieren. Und Deutschland, der das eigentlich die Rolle einer Konjunkturlokomotive hat und zahlt die niedrigsten Zinsen. Das ist eigentlich eine verkehrte Welt von dem, was aus einem solidarischen Perspektive notwendig ist. So, und solche Bonds würden natürlich dazu führen, dass die Zinslast sinkt. Aber die andere Seite ist die gemeinschaftliche Haftung. Gleichzeitig die Entscheidung, ob die Länder eine Wirtschaftspolitik machen, mit der sie diese Anleihen dann auch zurückbezahlen können, die würde ja weiter national getroffen. Und das geht so ohne weiteres nicht. Das heißt, man braucht, wenn man zur gemeinschaftlichen Haftung kommt, braucht man auch automatisch die entsprechenden Eingriffsmöglichkeiten auf europäischer Ebene, damit die Länder eine vernünftige Wirtschaftspolitik machen. Das eine ist ohne das andere nicht zu haben. Also das heißt, Eurobonds sind notwendig, aber das geht nur im Gegenzug zu einer stärkeren Europäisierung der wirtschaftspolitischen Entscheidung.
Die Ratingagentur Standard & Poor's hat kürzlich bekannt gegeben, dass sie europäische Anleihen als Ramsch bewerten würde, mit der schlechtesten Note, CC. Ihr Kommentar dazu?
Das ist aus meiner Sicht totaler Schwachsinn. Bei den Eurobonds kommt es darauf an, wie die konstruiert sind. Diese ganze Sache wurde durch die Medien gespielt, nach einer Bemerkung auf dem Forum in Alpbach, wo ich zufällig auch war. In Österreich ist so eine Art, man könnte sagen, österreichisches kleines Davos, ja, aber nur für Österreich. Also, und das ist, da sind von Gewerkschaften, Politik, Ökonomie, also Wirtschaft, die sind dort versammelt und da gab es ein großes Forum zur Lage auch des Euros und da hat das der Vertreter gesagt. Und der Punkt ist einfach, es kommt auf die Konstruktion an. Natürlich kann ich einen Eurobond so konstruieren, dass er faktisch keine echte Durchgriffshaftung ermöglicht und dann ist die Äußerung durchaus logisch. Denn wenn das Risiko ist, dass meinetwegen Griechenland seinen Anteil an der Haftung nicht zahlt und die anderen müssen nicht einspringen, dann wird natürlich der Bond danach bewertet nach dem Schwächsten. Wenn aber die Haftung so ist, dass im Zweifelsfall auch der Stärkste alles bezahlen muss, was ja ein sehr unwahrscheinlicher Fall ist. Aber wenn das so wäre, dann wird das natürlich eher nach dem Rating des Stärksten bewertet und nicht des Schwächsten. So, also mit anderen Worten, da ist von interessierter Seite diese Äußerung missbraucht worden und durch die Medien gejagt worden, um den Vorschlag Eurobonds zu verhindern, den wir dringend brauchen, um die Eurozone zusammenzuhalten.
Die drei großen Ratingagenturen Moody's, Standard & Poor's und Fitch haben in der Finanzkrise Papiere, die heute nichts mehr wert sind, mit Bestnoten versehen. Trotz dieses Versagens zittern heute ganze Staaten vor dem Urteil dieser privaten Firmen. Warum haben die Ratingagenturen so viel Macht? Und was kann man dagegen tun?
Ja, also zunächst mal handelt es sich da um ein Oligopol. Das hat sich in gewisser Weise naturwüchsig gebildet, weil ein Urteil über die Bonität von Akteuren natürlich umso glaubwürdiger ist, je mehr ökonomische Ressourcen hinter diesem Urteil stehen. Also je mehr Analysten, je besser die aufgestellt sind, desto eher können sie ein glaubwürdiges Urteil abgeben. Deshalb ist auch rational, dass man nicht sich auf die Urteile irgendwelcher kleiner Ratingagenturen verlässt, sondern von den großen. Nun, Sie haben völlig recht, die Urteile von dieser Ratingagenturen waren systematisch immer wieder falsch. Insofern ist es etwas ironisch, dass man sich gerade auf die verlässt, aber so sind die Regeln. Das Schlimme ist eigentlich, dass diese Ratingagenturen, und das ist die Frage nach der Macht, auch noch eine quasi regulative Rolle in der europäischen Finanzgesetzgebung haben. Das bedeutet, und nicht nur in Europa, auch in den USA, die Unterlegung mit Eigenkapital der Banken geht danach, welche Ratings die entsprechenden Akteure haben. Bei den Versicherungen ist es ganz äquivalent. Und bei den großen Investmentfonds ist es so, dass die sich freiwillig in die Anlagerichtlinien, das ist keine gesetzliche Regelung, hineingeschrieben haben, dass sie sich nach den Ratingurteilen richten. Somit haben faktisch diese Ratingagenturen eine quasi institutionalisierte Machtposition und das muss gesetzlich geändert werden. Im Herbst kommt die Europäische Kommission dazu mit Vorschlägen und wir als Europaparlament haben vor dem Sommer genau das eingefordert. Es soll eine europäische unabhängige Ratingagentur geben, eine Ratingstiftung und die Macht der Ratings in der Finanzmarktgesetzgebung soll gebrochen werden. Ich bin gespannt, was die Kommission in einigen Wochen vorlegt.
Nach der großen Krise 2008 war oft davon die Rede, dass Banken nun stärker reguliert werden sollten. Aber Großbanken wie die Deutsche Bank machen weiterhin Milliardengewinne mit hochriskanten Spekulationsinstrumenten. Was an Regulierung auf den Weg gebracht wurde, ist sehr bescheiden, vor allem wenn man es mit dem vergleicht, was nach der Weltwirtschaftskrise 1929 gemacht wurde. Namenhafte Ökonomen, wie etwa der einstige IWF-Chefökonom Simon Johnson, gehen davon aus, dass der nächste Crash kaum vermeidbar ist. Und dass wieder die Steuerzahler dafür einstehen müssen. Hat die Politik bei der Bankenregulierung versagt? Und wenn ja, warum?
Ja, das muss man, glaube ich, sagen. Es gibt natürlich einen großen Unterschied. 1929 haben alle Nationalstaaten ihr eigenes Süppchen gekocht. Und das hat in eine noch viel tiefere Weltwirtschaftskrise geführt, als wir sie bisher haben. Das bedeutet, einen großen Unterschied und Fortschritt gab es in dieser Krise. Dass nämlich diesmal die Märkte offen geblieben sind und man nicht in protektionistisches Gegeneinander gefahren ist, was dann auch die weltweiten Konflikte natürlich verschärft hat. Das, was Sie zitieren, bezieht sich ja nur auf die USA. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg sind überall, auch in Großbritannien und so weiter, die strengen Finanzmarktregeln gekommen. Das bedeutet deshalb diese Periode, so schön zu reden, da sollte man sich ein bisschen miteinander zurückhalten, weil weltweit gesehen war das nun wirklich keine Erfreulichkeit, die nach der Krise passiert ist. Diesmal haben die Staaten kooperiert. Nur, was Problem ist, wir haben jetzt die G20, die Staaten setzen sich da zusammen. Da sind auch viele Maßnahmen verabredet worden, aber natürlich herrscht dort die Logik des kleinsten gemeinsamen Nenners. Und das bedeutet, so weitreichende Vorschläge wie ein Trennbankensystem, was ich grundsätzlich richtig finde, genauso wie die Besteuerung der Finanztransaktionen, genauso wie die Aufspaltung eben von den Großbanken in Einheiten, die man noch pleite gehen lassen kann. Die Liste ist ja fortzusetzen. Das findet derzeit keinen Konsens weltweit. Und jetzt ist die große Frage, was macht man in dieser Situation? Und ich bin überzeugt davon, dass gerade im Bankensystem es notwendig ist, diese Regulierung in jedem Fall vorzunehmen, und zwar im Eigeninteresse auch der jeweiligen Region. Und klar ist, im Moment in den USA scheint das völlig unmöglich durchzusetzen. In Europa ist die große Frage, wie weit wir kommen. Und es ist ganz klar, dass die Drohung der Banken zu sagen, wenn ihr uns jetzt stärker reguliert, wenn ihr uns mehr Eigenkapital abfordert, dann werden wir in die nächste Pleite rutschen und ihr müsst uns dann wieder retten. Diese Drohung ist weiter existent und deshalb sind die auch so mächtig in ihrer Lobbyarbeit. Und wie das jetzt diesen Herbst ausgeht, wird wieder sehr interessant sein. Die Vorschläge der EU-Kommission sind auf dem Tisch, die sind schwach. Die Vorschläge zur Trennung der Banken und Abwicklung von Banken liegen noch nicht vor. Die werden getrennt diskutiert. Man weiß nicht genau, wann die Kommission nun endlich ihren Vorschlag vorlegt. Und ich kann nur abschließend sagen, jetzt ist die Zeit für die Zivilgesellschaft, sich eine weitere Erpressung demokratischer Parlamente durch nicht mehr kontrollierbare Finanzsysteme nicht gefallen zu lassen. Also wenn es eine Zeit gibt, aufzustehen und Druck zu machen nach dieser Krise, dann ist es jetzt.
In Brüssel sind etwa 700 Lobbyisten der Finanzindustrie aktiv, mit einem Jahresetat von etwa 300 Millionen Euro. Sie haben einmal gesagt, dass täglich mehrere dieser Lobbyisten bei Ihnen als Abgeordneter vorstellig werden. Wie hoch ist der Einfluss dieser Lobbys auf die Gesetzgebung in Brüssel?
Die ist natürlich ganz erheblich. Und ich sage das ganz klar. Man muss natürlich, wenn man Politik macht, mit denjenigen reden, die diese Politik betrifft. Ansonsten kann man gar keine verantwortliche Entscheidung treffen. Das kritisiere ich auch nicht. Ich finde es richtig, dass die entsprechenden Gruppen ihre Interessen vertreten. Was ich nicht richtig finde, ist das Kräfteverhältnis. Weil es gibt im Bereich Finanzmärkte kaum wirklich juristisch und ökonomisch kompetente Gemeinwohlakteure. Die Konsumentenschützer, die Gewerkschaften sind in dem Bereich verhältnismäßig schwach. Deshalb haben wir mit Kollegen ja diese Initiative Finance Watch auf den Weg gebracht, die jetzt hier beginnt, eine Gegenlobby zu bilden. Und ich glaube, dass das auch noch nicht genügt, natürlich dieses Kräfteverhältnis zu korrigieren. Es braucht zum Beispiel einen unabhängigen wissenschaftlichen Dienst des Europaparlaments, auf das sich das Parlament beziehen kann, auch ohne, dass man die Expertise der Industrie alleine braucht. Aber ganz klar, ich möchte es mal sagen, als Demokrat redet man natürlich mit allen, und aber die Verhältnisse stimmen nicht. Und ich muss auch sagen, das gleiche Problem auch in Berlin. In Berlin sind die Kräfteverhältnisse nicht anders. Die Macht der Finanzindustrie in diesem Bereich ist ebenso sehr groß. Auch der Einfluss im Finanzministerium ist sehr groß. Und ich kann nur sagen, dort wäre eigentlich auch Zeit für Finance Watch.
Vielen Dank, Sven Giegold. Das war Kontext TV. Um unsere Unabhängigkeit zu wahren, akzeptiert Kontext TV keine Werbung und kein Sponsoring. Wir sind daher auf die Unterstützung unserer Zuschauerinnen und Zuschauer angewiesen.
Sie können Fördermitglied werden oder uns durch Spenden unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter www.kontext-tv.de.
Danke fürs Zuschauen und Zuhören. Es verabschieden sich David Gößmann
und Fabian Scheidler.